Ich vergesse ziemlich schnell, wenn mir was Blödes passiert ist. Also wenn ich was Negatives erlebt habe, das bleibt bei mir Gott sei Dank nicht lang. Ich spüre den Schmerz nicht lang. Ich bin zwar hochgradig emotional und flippe aus. Das ist aber einen Tag später schon vorbei.
Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg.
Diese Woche mit Kai Halter. Durchschnittliche Leistungen in der Schule, eine handwerkliche Ausbildung, nichts deutete zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn auf eine beachtliche Karriere als Manager hin. Ihm wurde jedoch schnell klar, dass er nicht sein Leben lang das letzte Glied in der Kette sein wollte. Er holte berufsbegleitend seine Fachhochschulreife nach und startete anschließend sein Studium zum Wirtschaftsingenieur. Nach seinem Studium begann er als Sachbearbeiter in der IT-Abteilung von IBM Papst und startete dort seine beachtliche Karriere. Heute verantwortet er für den mittelständischen Hidden Champion das weltweite Marketing. Außerdem hat er maßgeblich den BVIK, der Industrieverband für Kommunikation und Marketing, mit aufgebaut und führt diesen als Vorsitzenden des Vorstands bis heute. Im Podcast spreche ich mit Kai über seine untypische Karriere, was bei dieser geholfen hat, und wir versuchen herauszufinden, was ihn als Führungskraft auszeichnet. Besonders fasziniert an Kai hat mich, neben seiner tollen Karriere, seine bodenständige Art und die Fähigkeit, sich selbst nicht für zu wichtig zu nehmen. Und jetzt viel Spaß mit Kai Halter. Hallo Kai, schön, dass du heute bei mir im Lebensunternehmer-Podcast zu Gast bist.
Ja, hallo Johannes, ich hoffe, dass du es am Ende auch so siehst, dass es schön war, dass ich bei dir zu Gast sein durfte. Ich freue mich auf die Stunde mit dir.
Davon bin ich absolut überzeugt, denn ich bin mir sicher, ich habe auch hier wieder einen wahren Lebensunternehmer vor mir sitzen. Zwar ein Unternehmer, der seine Karriere, seinen beruflichen Weg hauptsächlich ja in einem klassischen Mittelstand gestartet hat und eine steile Karriere hingelegt hat. Nebenberuflich, aber sozusagen ehrenamtlich, ja auch ein Startup aufgebaut, ein Verband, kommen wir auch später nochmal zu sprechen, und einfach ein wahrer Macher ist. Kai, du bist seines Zeichens bei einem ziemlich innovativen schwäbischen, nicht nur schwäbischen, deutschen, mittelständischen Unternehmen in der Marketingleitung, verantwortest da den ganzen Marketingbereich, hast du aber nicht angefangen, hast mir erzählt im Vorgespräch, hast eigentlich was ganz anderes gemacht. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, nimm uns mit, wie bist du aufgewachsen, was wolltest du eigentlich mal werden, als du ein kleiner Bub warst?
Ja, also ich muss dich erstmal korrigieren. Es ist kein schwäbischer Mittelständler. Es ist ein Hohenloher Mittelständler. Und Hohenlohe liegt zwischen Franken und Schwaben. Ich sag mal zwischen Würzburg, Nürnberg und Heilbronn. Und ich glaube, dass die Hohenloher das nicht so gern hören würden, wenn ich sage, ja, ich bin beim schwäbischen Mittelständler. Das ist also, glaube ich, noch zurecht zurück. Aber passt schon. Was habe ich gemacht? Ich war eigentlich überhaupt nicht in Hohenlohe zu Hause, sondern ich bin in Konstanz geboren, am schönen Bodensee. Witzigerweise sind meine Eltern aber aus Neckarsulm, also aus der Gegend hier oben eigentlich, dann Bodensee gezogen, habe dort Haus aufgebaut. Mein Vater war von Beruf Gipser, meine Mutter war von Beruf auch Gipser, und zwar der erste in Deutschland.
Ehrlich? Moment, habe ich das richtig verstanden? Deine Mutter war Gipser und dein Vater war, ist ja geil.
Genau. Und die haben im gleichen Lehrbetrieb letztendlich gelernt, nämlich bei meinem Opa. Also der war auch Gipser. Eigentlich hätte ich wahrscheinlich Gipser werden sollen, aber das hat sich dann doch anders ergeben. Also ich komme aus einem ganz bürgerliche Elternhaus. Auch nicht mit der besten Voraussetzung. Also meine Eltern waren nicht so super gebildet und konnten mir nicht so viel mit auf den Weg geben. Aber ich bin doch in die Schule gestartet als ganz vernünftiger Schüler, aber bis zur 5. Klasse relativ locker ein Gymnasium besucht, bin dann aber in der beginnenden 6. Klasse ziemlich in Pubertät geraten und dann im Ruhrbogen auch vom Gymnasium runtergeflogen, habe dann einen Realschulwerdegang gehabt, auf den ich auch nicht stolz bin. Also ich habe die Realschule zwar geschafft, Aber ich glaube, das lag mehr am Intellekt wie am Lernen. Mhm. Also ich bin nicht so wahnsinnig fleißig gewesen und war ein ziemlich aufmüpfiger junger Mensch.
Woran lag das? Da also auch dieses von der Schule fliegen, kann man das festmachen an einem irgendwie bestimmten Ereignis oder an einer Sache oder war das einfach?
Das kann man glaube ich nicht wirklich an einer Sache festmachen. Ich bin in der 5. Klasse tatsächlich noch mit dem 1-Komma-Schnitt im Gymnasium gewesen. Das war ein Gymnasium im Rahmen einer kooperativen Gesamtschule, da war also Gymnasium, Realschule, Hauptschule unter einem Dach und bin dann in der 6. Klasse tatsächlich aufgrund der Note runtergeflogen. Ich habe ziemlich schwer pubertiert,
sag ich mal. Pubertät kommt, klar.
Und hatte keinen Bock mehr zum Lernen. Es war einfach, war gut. Ich habe gedacht, das wird schon, das geht schon irgendwie für mich gut aus. Und habe dann die Realschule, wie gesagt, ohne Aufwand betrieben. Bin nicht ganz stolz drauf, aber ziemlich viele ganz, ganz schlechte Noten im Englischen gehabt. Also ich glaube, Vokabeltests habe ich eigentlich immer einen Sechser mit heimgebracht. Was sicher nichts ist, was einem jetzt eine gute Basis gibt für Zukunft. Mhm. Hab dann allerdings nach der Realschule gedacht, ich bin ja der Größte und Stärkste, so typische Männer, also typisches Männerding eigentlich. Dachte, naja, jetzt gehe ich auf die Bank und dann lerne ich Banker. Mhm. Er hat natürlich 50 Bewerbungen geschrieben und alle mit einer freundlichen Absage zurückbekommen. Und hab dann gedacht, na, irgendwas muss ich machen. Ja, machst Fachhochschulreife. Mhm. In 2 Jahren gehe ich also auf ein Berufskolleg. Dort bin ich dann leider mit Abgangszeugnis abgegangen, weil da hat es dann nimmer gereicht, nicht zu lernen und trotzdem, einen Abschluss zu kriegen. Ja. Habe da Abgangszeugnis erhalte. Das war jetzt auch nicht unbedingt was, wo ich heute stolz drauf bin. Und habe dann das Glück gehabt, nachdem ich von der Schule abgegangen bin und natürlich keine Fachhochschulreife hatte, beim Freund, ich sage mal, mein Leid zu klagen, dass ich keinen Ausbildungsplatz habe. Und dieser Freund hatte ein Jahr vor mir, der war mit mir auch in der Schule, hatte ein Jahr vorher bei der AEG Elektrocom damals einen Arbeitsplatz gekriegt, also einen Ausbildungsplatz. Und eigentlich haben wir den beide nur gekriegt, weil dieser Ausbildungsleiter dort immer so 1-2 Quote-Sozis in seine Lehrjahre reingenommen hat. Also Leute, die eigentlich keine Chance haben, aufgrund ihrer Note eine gute Ausbildungsstelle zu kriegen, haben die mit reingenommen. Ich habe den Herrn Muschling damals angerufen und gesagt, Mensch, bei Ihnen arbeitet mein Kumpel, ich brauche dringend einen Ausbildungsplatz. Und er hat gesagt, geht nicht, morgen sind Einstellungstests. Mhm. Und ich habe dann so für mich gedacht, okay, ich muss jetzt weiter dranbleiben. Habe gesagt, ich brauche diesen Platz, bitte geben Sie mir eine Chance. Und er hat gesagt, okay, ich soll am nächsten Tag um 8 morgens dort erscheinen und bin dann dort um 8 Uhr aufgetaucht. Habe gedacht, naja, es geht um einen handwerklichen Beruf, Universalfräser, Mechaniker, Dreher, irgendwas in die Richtung. Also Springerstiefel, Bundeswehrhose, selber gestrickter Pulli, mit meinem 80er damals hingefahren, dort reingelaufen, mich umgeschaut und dachte, scheiße. Alle, die da gesessen sind, waren schön rausgeputzt von ihren Eltern und ich bin da halt wie so ein Bauer gestanden eigentlich, mit lange Haar, schulterlange Haar damals noch. Und habe gedacht, okay, das war's dann jetzt wohl auch. Und habe dann aber meinen Eignungstest gemacht, auch mit handwerklichen Themen und habe den dann auch bestanden und habe dann tatsächlich den Ausbildungsplatz auch gekriegt und bin dort dann ja eigentlich relativ schnell mit so einer Clique Menschen zusammenkommen, die ziemlich intelligent waren, Abitur hatte, relativ einfach gelernt haben und in dem Sog, das war vor allem ein Mädel, eine junge Frau, die 2 Jahre älter war als ich und in der Berliner Drogenszene abgerutscht war, aber 1er Abi vorher noch gemacht gehabt hat. Und dann aber in diese Ausbildung auch reingekommen ist. Ihr Vater war Einkaufsleiter dort. Und die hat mich ziemlich geflasht, weil sie eben alles irgendwie gut hinkriegt hat. Aber von der Optik her ein Punk mit Iro, große Kette am Hals und so. Und das hat mich damals halt auch ein bisschen angezogen. Mhm. Und die hat dann mit mir zusammen gelernt. Und dann sind meine Noten immer besser geworden. Meine Leistungen im handwerklichen Bereich waren eh gut. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das ist gar nicht so toll, wenn man hinten in der Klasse sitzt und immer sich nur in Opposition trifft, sondern es ist eigentlich ganz schön, wenn man mal vorne ist und vielleicht, wenn man was besonders gut weiß, das auch kundtun darf. Und das war so der Dreher, also dieser Muschling aus Konstanz, der war eigentlich ein großer Wendepunkt in meinem Leben. Neben dem, dass meine Frau auch, die ich zu der Zeit schon kennengelernt hatte, Ja, wow. Wir sind ziemlich lang zusammen, die im Prinzip mich auch ziemlich mit beeinflusst hat, neben dem Muscheln. Also wir haben miteinander einfach unser Leben jetzt gestaltet. Und dann habe ich meine Ausbildung in der AEG Elektrocom abgeschlossen, hatte, das dürfte mein heutiger Arbeitgeber wahrscheinlich gar nicht erfahren, hatte auch eine kleine Karriere bei der Gewerkschaft schon gemacht, habe also relativ gleichzeitig in die auszubildende Vertretung, bin dann relativ schnell DGB-Jugendausschussvorsitzender gewesen, bin relativ schnell IG Metall Ortsjugendausschussvorsitzender gewesen, und habe dort dann einfach auch gemerkt, dass es ganz gut ist, wenn man vorne steht und kann Dinge beeinflussen. Zu dem gewerkschaftlichen Werdegang, der dann irgendwann ja tatsächlich mal aufgehört hat, und ich stehe tatsächlich auf der anderen Seite zwischenzeitlich, werde ich nachher nochmal vielleicht drauf zurückkommen. Aber ich habe dann meine Ausbildung aufgrund guter Leistungen vorzeitig verkürzt, habe dann in der Werkstatt gearbeitet. Das war damals die Sonderwerkstatt, wo Prototype hergestellt wurde. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wo dann eigentlich ein Werkstück mir drei, viermal misslungen ist. Mhm. Und dieses Werkstück, das hat sich immer, wenn ich es wieder ausgespannt habe aus der Fräsmaschine, hat es im Prinzip sich verbogen. Und ich habe gedacht, das scheißt mich jetzt so an. Ich habe keine Lust, mir mein Leben lang Arbeit hinlegen zu lassen. Ich will irgendwann mal Arbeit hinlegen. Und das war der Tag, an dem ich eigentlich beschlossen habe, ich muss jetzt den Weg Richtung Studium gehen und ich will einfach Chef werden. Das war so dieser innere Antrieb. Ich habe da keinen Bock drauf, das weiter so zu machen. Und ich habe zu der Zeit auch ein paar Erlebnisse gehabt, gerade in der Werkstatt dort. Also ich weiß heute noch sehr genau, wie man sich fühlt, wenn man normaler Arbeiter ist, sich ein Konzernchef ankündigt, du die komplette Werkstatt rausputschst und rauswienerst und Werkstücke aufspannst, die super kompliziert zu bearbeiten sind, nur damit dieser Mann mit Krawatte durchlaufen kann, dich weder beachtet noch mit dir spricht. Einfach nur vorbeilatscht, wie scheiße, dass sich so das anfühlt. Und das war für mich auch so ein Grund, das darf ich nie, auch wenn ich den Weg mal schaffen sollte, darf ich nie vergessen. Ich muss immer wissen, wie sich so ein Arbeiter letztendlich halt, wie sich das für den anfühlt. Und versuche mich deswegen auch da einfach auch anders zu verhalten. Also ich würde nie an Leuten, die vielleicht meine Arbeit machen müssen, nicht wertschätzend entgegentrete. Also man kann da einfach auch vieles mitnehmen aus der Zeit, die man in der Jugend da gehabt hat. Und das hat mir, glaube ich, auch ziemlich geprägt, diese Zeit.
Also es waren so zwei Motivationen. Das eine war, ich will irgendwo der Weg, ich will auch selber was entscheiden können. Ne? Ich will irgendwie oben oder vorne auch mitsprechen. Und nicht so der Letzte sein, der man halt letztendlich in der Kette, der man die Arbeit hinlegt. Das ist ja die eine Motivation und die andere aber auch ganz bewusst, das muss anders gehen, ich will es anders machen.
Ja, schon. Kann man so sagen. Das war mir damals nicht so bewusst, aber ich glaube, ich konnte es bis in die heutige Zeit auch rüberbringen, genau das auch vorzuleben. Also das glaube ich, ist schon eine ziemlich wichtige Eigenschaft für eine gute Führungskraft, dass er das, was er erzählt, auch vorleben kann und dass er wertschätzend mit Menschen umgeht. Denn das ist mit einer der wichtigsten Eigenschaften, glaube ich, für eine Führungskraft. Das ist oftmals nicht die fachliche Eignung, die einen zu einer guten Führungskraft macht, sondern oft ist da tatsächlich eher die soziale Komponente. Mhm. Und die versuche ich einfach auch hochzuhalten. Das heißt nicht, dass man streichelt so spielt im Geschäft, sondern das heißt halt auch konsequent Entscheidungen zu treffen und die auch umzusetzen. Aber man muss dabei berechenbar sein und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und das versuche ich einfach bis heute auch zu machen und vorzuleben. Ob ich es hinkriege, müsste sie meine Mitarbeiter fragen.
Mache ich vielleicht bei Gelegenheit mal, ja, wer weiß. Ja. Nein, aber das, ich meine, das hilft natürlich ungemein, wenn man selber mal in den Schuhen war. Und das ist vielleicht tatsächlich, ne, wenn man jetzt schaut, auch eine Herausforderung, eher so vielleicht mal für die klassische moderne Führungskraft oder den Führungskräftenachwuchs, ja, der, sage ich aber, gar nicht von ganz unten kommt in der Regel. Ne? Also der nicht irgendwie an der Werkbank stand, einmal so der Letzte in der Kette war und das einmal durchlitten hat sozusagen, oder durchlitten ist vielleicht auch jetzt übertrieben, aber halt einfach mal gefühlt hat, ja, wie sich das anzieht und die ganze Perspektive mal einfach von unten nach oben hatte. Ja,
das ist definitiv so.
Spannend.
Und das ist ja das, wie es dann im Prinzip so weiterging, nach meiner Entscheidung einfach weiterzumachen, habe ich dann ein einjähriges Berufskolleg, Fahrschulreife gemacht, und habe dann gedacht, ich war immer noch nicht unbedingt der Fleißigste, muss man ehrlich sein, oder muss ich ehrlich zu mir sein, habe gedacht, naja, jetzt machst du BWL und dann legst du noch 2 Semester Maschinenbau oben drauf, bist Wirtschaftsingenieur, das ist die Hälfte zum Chef, das kriegen wir irgendwie hin. Habe dann aber keinen BWL-Studienplatz gekriegt, weil meine Wartesemester und auch meine Fachhochschulreife, die waren nicht so gut, als dass ich jetzt direkt hätte einsteigen können. Und habe dann in Künzelsau einen direkten Studienplatz zum Wirtschaftsingenieur gekriegt. Und dort war mein Anfang auch nicht ganz einfach, weil ich gedacht habe, in Konstanz, wo ich geboren war, ist die Fachhochschule über die ganze Stadt verteilt. Also da gibt's Außerstelle Petershause ist ein Stadtteil von Konstanz, Außerstelle Staat ist ein Stadtteil von Konstanz, alles soweit für mich klar. Also war für mich auch Sonne klar, dass die Fachhochschule Heilbronn, Außenstelle Künzelsau ein Stadtteil von Heilbronn ist. Also habe ich mir da Wohnung gesucht, bin bei meiner Tante untergekommen in Neckarsulm. Bin dann da zum Einschreiben hingegangen und die gute Frau hat mich mit großen Augen angeschaut und hat gesagt, das ist nicht Heilbronn, das ist Künzelsau, 50 Kilometer Richtung Nürnberg. Das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Und dann bin ich also 50 Kilometer Richtung Nürnberg zum Einschreiben gefahren. Ja. Die bin ich dann auch ein Semester natürlich jeden Tag in die Hochschule gefahren, weil ich halt blöderweise mein Zimmer in Neckarsulm hatte und die Hochschule halt in Künzelsau war, und habe dort dann das Studium letztendlich angefangen und habe natürlich von der ersten Vorlesung weg habe ich gekämpft. Mhm. Schlechte Sprachkenntnisse, schlechte Mathekenntnisse, schlechte Physikkenntnisse, aber den eisernen Willen, ich werde Wirtschaftsingenieur. Und ich habe mich auch nicht erschrecken lassen von dem Prof, der damals uns in der ersten Vorlesung gesagt hat, naja, jetzt gucken Sie mal nach links und gucken Sie mal nach rechts, dann sehen Sie, wer nicht mit Ihnen ankommt. dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich halt einer von denen sein, die am Schluss übrig sind. Ja. Und habe halt vom ersten Tag weg tatsächlich dann auch drum gekämpft, das Studium letztendlich erfolgreich abzuschließen, und habe das auch hingekriegt. Bin also in der Regelstudienzeit da am Schluss mit dem 2er rausgelaufen, glatte 2.0, Schwerpunkt allerdings 1.1, habe Informatik als Schwerpunkt gehabt. Das hat auch ganz gut gepasst. Ja, und so bin ich eigentlich ins Hohenloische gekommen und habe meine Frau aber schon aus Konstanz mitgebracht, weil die wirklich wichtige Dinge, die muss ich mitnehmen. Also.
Schön. Aber ihr kennt euch denn ja schon ewig, ne? Also
wir kennen uns eigentlich, sagen wir, ich war noch nicht ganz 16.
Das ist ja die erste große Liebe.
Das war die erste große wirkliche Liebe, ja. Und die hält immer noch. Wir sind immer noch, glaube ich, kann man fast sagen, wir sind immer noch glücklich verheiratet. Das ist
ja
tatsächlich so. Während dem Studium hat sie halt das Geld reingeschafft. Ja. Nach dem Studium und jetzt zwischenzeitlich ist ein kleinerer Teil, den ihr Einkommen letztendlich beiträgt. Aber wir haben viele Dinge miteinander gemacht. Also wir haben auch schon in der Anfangszeit während der Ausbildung einfach einmal in der Woche für 300 Mark damals beim Aldi eingekauft. Und das hat dann halt den ganzen Monat reichen müssen.
Ja.
Weil man halt noch Miete hat bezahlt. Ja.
Aber sie hat es dann das auch Lust. Also, weil das ja auch, ne, ich meine, jetzt heutzutage weichen ja so die klassischen Rollenbilder und Verständnisse eher auf. Oder man meint es zumindest. Vor ein paar Jahren oder vor wie vielen Jahren war das dann ungefähr?
Ach, ich bin jetzt 52. Es war so 16. Das dürft ihr selber rechnen, ich mag es gar nicht. Ich mag es gar nicht ausrechnen, weil das heißt, ich bin, glaube ich, zwischenzeitlich auch alt.
Sagen wir mal vor ein paar Jahren, ja, genau. War es ja nochmal ein bisschen anders, aber da war ja einfach irgendwie ganz klar, auch für euch, deine Frau verdient jetzt halt mal das Geld, du gehst dafür studieren, und es ist kein Problem, und es war nicht so von wegen, geh auch mal was schaffen, so nach dem Motto. Schön.
Wir haben auch nie getrennte Konten gehabt. Also es war auch so was, auch wo wir dann beschlossen haben, am Anfang des Studiums zu heiraten, halt um mal ein paar Euro Steuern vielleicht zu sparen.
Ach komm, bisher war es so romantisch. Jetzt kommst du.
Nee, aber die Entscheidung dann so früh, aus sich zu binden, und ja. 22 dann tatsächlich ja. haben wir dann geheiratet und das war natürlich schon ein Stück weit, dass man gesagt hat, naja, wir brauchen jeden Euro, wenn du studieren gehst. Und,
ja, gut, klar.
Und ich als Verkäuferin, sage ich mal, unseren Lebensunterhalt verdienen muss, wird schon schwierig. Und ich habe auch dann Nachtschichten in der Tankstelle noch gemacht, einmal in der Woche. Und so ist dann letztendlich losgegangen. Mhm. Und wie gesagt, zwischenzeitlich das, was ich dann draus gemacht habe, aus dem, was an Basis letztendlich da war, das war, glaube ich, schon nicht so schlecht.
Also, ja. Da will ich jetzt mal, genau das ist ja das, ne? Das ist also, wie du sagst, gut, du warst auf dem Gymi, bist dann runter, hast dann irgendwie Realschule gemacht, trotzdem noch voller Selbst, das finde ich auch so faszinierend, ne? Trotzdem voller Selbstbewusstsein, ich war Banker, ja, Ablehnung gekriegt, wahrscheinlich auch keinen großen Kratzer im Selbstvertrauen dadurch.
Ja, manchmal ist vielleicht auch grenzenlose Selbstüberschätzung, das kann schon auch sein, aber.
Ja, aber stark. Also wirklich jetzt eine von der klassischen Karriere wirklich unten angefangen, Ausbildung, ja, und dann das Studium. Und das hast du dann geschafft mit einer 2.0. So, was hast du nach dem Studium dann gemacht mit deinem Papier? Braucht man in Deutschland ja auch ganz wichtig, oder? Ja, das geht nicht.
Also das Stück Papier, das habe ich dann gehabt. Und es war für mich eigentlich immer klar, ich werde wieder nach Konstanz zurückgehen. Mhm. Das Elternhaus ist dort. Das war eigentlich zu der Zeit tatsächlich keine Frage. Und dann hat einer meiner Studienkollegen bei EBM Papst, das ist dieser hohenlohische Mittelständler, also Mittelständler, großer Mittelständler, einen Arbeitsplatz angeboten kriegt in der IT. Mhm. Hat auch mit mir einen Schwerpunkt Informatik gemacht gehabt, hat sich dann aber entschieden, zum Lidl zu gehen. Mhm. Und ich habe dann mein Name halt hinterlassen und hat gesagt, ja, da wäre einer, der sucht noch was, vielleicht bleibt er ja doch hier. Und dann hat sich das alles relativ schnell entwickelt. Ich habe mit dem Personalchef dort Kontakt gekriegt, habe mein erstes Vorstellungsgespräch gehabt. Das Schöne an dem Unternehmen war auch, das allererste, was du als Bewerber gekriegt hast, da ist die Sekretärin vom Personalchef gekommen und hat gesagt, übrigens, ich habe hier Fahrgeld. Ha, ich habe so gedacht, hallo.
Schön.
Was ist denn das? Also es ist ganz komisch irgendwie. Ja. Hab das dann auch gewertschätzt und habe dann aber innerhalb von 4 Tagen tatsächlich auch einen Arbeitsvertrag gekriegt. Wow. Ich habe ein bisschen viel Fahrgeld abgerechnet, weil ich in Konstanz ja mein Elternhaus hatte und gesagt, na, Konstanz-Mulfinge, das hilft auch ein bisschen bei der Finanzierung des Wegs. Tatsächlich habe ich am Hohlohische gewohnt. Das hat der Personalchef natürlich auch gleich mitgekriegt und hat mir dann bei meinem Zusagegespräch gesagt, Alter, jetzt wir treffen uns in Öhringen, weil sie wohnen ja in Zweiflinge. Also das ist gerade so 10 Kilometer von Nürnberg weg, weil zweimal bezahle ich nicht Konstanz-Mulfinger. Wir können uns da im McDonald's treffen und können dort den Arbeitsvertrag durchsprechen. Und ich habe dann tatsächlich im McDonald's in Öhringen meinen Arbeitsvertrag gekriegt, unterschrieben und ihm wieder mitgegeben. Dann so den Einstieg, sage ich mal, hingekriegt. Ich habe wieder so den Personalchef von damals, den schätze ich heute noch sehr, weil er eben auch ehrlich mit dem, ich sage mal, mit dem Schlitzohr umgegangen ist. Mhm. Und gesagt hat, du, also zweimal verletzt du mich nicht, aber eigentlich brauchen wir solche Leute im Unternehmen. Und dann habe ich in der IT bei EBM Papst angefangen und habe, in der Netzwerkinstallation geholfen, habe Schulungen gemacht, habe PCs aufgestellt und das war dann so der nächste Schritt. Ich habe unseren ersten Webauftritt 1998, also EBM Papst oder EBM damals noch, der erste Webauftritt mit der Agentur hier aus der Region gestalten dürfen und habe den dann 3-4 Mal bei Gesellschaftern und Geschäftsführung präsentieren dürfen. Und nach dem 3. oder 4. Mal war das, kann ich gar nicht genau sagen, hat mich einer der Geschäftsführer zu sich ins Büro geholt und hat gesagt, Alter, können Sie sich vorstellen, Pressesprecher von EBM zu werden? Ich habe dann gedacht, bin ich 27, ich habe zwar keine Ahnung, was ein Pressesprecher macht, aber ja.
Völlig verrückt, oder? Das finde ich immer so faszinierend. Ausgebildeter Handwerker, studierter Ingenieur.
Ja, und Glückskämpfer.
Ja, und ein Kämpfer, ne, aber und dann aber auch, das finde ich immer so, also dann Dinge zu machen, irgendwie an Dinge zu kommen, die Website zu machen, das zu präsentieren und dann sehen Leute, Talente, die du vielleicht vorher selber noch gar nicht gesehen hast, in dir und geben dir plötzlich eine Chance.
Ja, ist so gegangen. War sicher auch viel Glück dabei, muss man ehrlich sein. Aber an manchen Stellen braucht man halt auch Glück. Das kann man nicht alles selber beeinflussen. Auf der anderen Seite muss man sich Glück auch erarbeiten, natürlich.
Und ja sagen, oder? Also ganz oft, ne, ist halt dieses, ja, ne, also können wir jetzt wieder mit Sicherheit, ja, willst du hier vor dem Vorstand präsentieren? Willst du, ja, kann ich das, mache ich das, soll ich das? Ja, habe ich das schon mal? Ja, mache ich.
Oder? Ja, ich hab eigentlich auch nie Angst gehabt, irgendwas Neues anzufangen. Das ist zwischenzeitlich vielleicht auch nicht ganz einfach für meine Mitarbeiter, weil ich halt doch auch immer wieder Veränderungen vorantreibe und Veränderungen auch will, weil ich selber auch brauche. Das ist halt auch. Und ja, und wie man dann allerdings, sage ich mal, aus dieser Linie dann mit Schwerpunkt Informatik zum Marketingleiter und zwischenzeitlich, glaube ich, auch Marketingprofi werden kann, das erschließt sich mir immer noch nicht wirklich. Aber es ist ein schöner Weg und es fühlt sich ja gut an. Und es ist ja Passion und Berufung zwischenzeitlich. Das macht richtig Spaß und tolles Team. Und passt auch ganz gut. Habe ein tolles Unternehmen, muss man auch sagen. Mhm. Auch das Unternehmen gibt einem Gott sei Dank die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Das ist eine klassische Kaminkarriere vom Sachbearbeiter, dann in Gruppeleiter, Abteilungsleiter, Hauptabteilungsleiter, globale Verantwortung. Also das ist klassische Kaminkarriere. Das kannst du aber, glaube ich, auch so nur beim Mittelständler machen, der dem auch offen ist. Also das hat dann ganz gut passt.
Geben wir uns doch mal ganz kurz noch, also du warst ein Pressesprecher und jetzt ist es so klassisch in der Industrie und im produzierenden Gewerbe vor allem, ist ja das Thema Marketing vor 20 Jahren eins gewesen, das war ja gar nicht so relevant, ne? Da gab es einen Vertrieb, da gab es die Presse, ja. Wie sah denn der, also als du Pressesprecher wurdest?
Die gab's nicht.
Genau, oder? Ja, wie ging es da weiter?
So, ja. Man muss da schon ein bisschen, ich bin ja jetzt 24 Jahre bei EBM Kraft und wo ich da in die Rolle des Pressesprechers gegangen bin, da war aber tatsächlich Öffentlichkeitsarbeit hat der Gründer von EBM Papst tatsächlich bei sich und seiner Vorzimmer damit gemacht. Und es ist dann auch viel von dem Vertriebsleiter, der damals geschafft hat, auch sehr viel einfach gemacht wurde, was dann an Werbung und solche Geschichte gemacht wurde. Ganz viel ist in der Personalabteilung, in der Weiterbildung, hier in der Regionale, heute sagt man Employer Branding Community gemacht wurde. Und das war so die erste Aufgabe, halt auch zu sagen, wir sind jetzt relativ groß, wir machen weit über 500 Millionen Mark damals Umsatz. Mhm. Vielleicht brauchen wir jemanden, der auch nach außen so ein bisschen moderiert und sich auch nach außen ein bisschen professionalisiert. Und das war dann so mein erster Job, halt tatsächlich so die öffentlichkeitswirksamen Dinge nach außen so ein bisschen zu konsolidieren und auf einem Schreibtisch zusammenzubringen, in ganz enger Absprache mit den beiden Gesellschaftern, die dort die Führung des Unternehmens gemacht haben. Und da habe ich einfach auch sehr viel lernen dürfen von Herrn Sturm, der Gründer des Unternehmens ist, und dann auch von Herrn Philippiak, der dann mein direkter Vorgesetzter war, der so den Personal- und kaufmännischen Teil geführt hat. Und habe da einfach auch sehr viel lernen dürfen und habe auch immer mehr Verantwortung gekriegt. Irgendwann ist dann der in Rente gegangen, der technische Dokumentation verantwortet hat und auch Messen. Dann hat man gesagt, ja, das hängt schon im Halter um, das wird der schon irgendwie nachbringen. Und dann habe ich das halt einfach angenommen und ich sag mal, vom Anspruch her war es halt schon so, es ist ein Premium-Hersteller, also wir produzieren, vertreiben, entwickeln Ventilatoren. Es ist halt hoher Premium-Anspruch und das muss man halt der Sprache nach außen auch anmerken, allen Maßnahmen letztendlich anmerken. Man muss merken, dass man bei der Nummer 1 ist, wenn man auf den Messestand bei uns geht. Und das war so der Anspruch, den wir gehabt haben. Und so hat man dann sukzessive natürlich auch professionalisiert und von der One-Man-Show vor 23 Jahren ist jetzt nicht mehr viel übrig. Also an die 30 Leute im Marketing in Deutschland, über 3 Standorte verteilt, St. Georgen, Mulfinger und Landshut, und weltweit rund 90 Mitarbeiter im Marketing, die halt, diese sexy Ventilatoren in den Weltmarkt bringen.
Also ich meine letztendlich auch so, also nicht irgendwie einfach Abteilungsleiter geworden von Abteilungen, die es schon gibt, sondern einen ganzen Bereich im Unternehmen aufgebaut und das auch, ja, sag ich mal, als Pionier, weil letztendlich, ja, wie vorher schon gesagt, Marketing für Industrieunternehmen, das war nicht so, dass es da schon so viele Schablonen gab oder so, weil das hat man halt nicht gemacht.
Johannes, das ist ja, das fällt einem ja auch nicht wirklich in den Schoß. Ich habe natürlich auch viele, ich sag mal, Mentoren auf dem Weg letztendlich dorthin gehabt, wo ich heute bin. Sei es, wie gesagt, der Herr Sturm, dem ich sehr dankbar bin, dem Herrn Philipp Jagd, dem ich sehr dankbar bin. Aber dann auch langjährig mein Chef, der Vertriebsgeschäftsführer war, der Herr Borscht, der hat mir halt auch ganz, ganz viel gelernt, was professionelles Marketing bedeutet. Der hat mich auch gefordert. Also der hat da gesagt, sorry, das ist jetzt echt, das ist jetzt unprofessionell. Das erwarte ich anders von dir. Und dadurch hat man sich halt auch, oder habe ich auch die Chance gehabt, mich entwickeln zu dürfen. Und das hat dann in Summe geholfen. Ich habe zu der Zeit, wo ich angefangen habe, natürlich mit der Werbeagentur einfach auch dort einen Förderer gehabt von der Werbeagentur, der Chef, der einfach mir wahnsinnig viel beigebracht hat, wie man Vermarktung denkt, wie man kundenorientiert denkt, wie man Kommunikation tatsächlich professionell aufbaut. Und wenn du dann noch selber eigentlich immer so ein Tüftler bist, weil wie kann man es noch besser machen, was kann man noch anders machen, wie kann man was besser machen, wie vielleicht auch der Wettbewerb, dann kriegst du am Ende in der Regel gute bis sehr gute Ergebnisse raus. Und das habe ich versucht, von denen, die mich halt auf dem Weg auch begleitet und gefördert haben, mitzunehmen und für mich zu adaptieren. Du kannst nicht kopieren, du musst für dich adaptieren. Und das hat sich, glaube ich, wenn ich so zurückschaue, hat sich das auch bewährt. Aber du musst jetzt Glück haben, dass du die Menschen halt auch, dass du die Menschen auch an deiner Seite hast, die sagen, hey, der kann was vielleicht ziemlich gut, den fördere ich auch. Sonst kommst du aus der großen Menge, glaube ich, auch nicht raus.
Was glaubst du, welche Charaktereigenschaft dir da geholfen hat, die du da hattest?
Ich glaube, es ist ein Stück weit vielleicht Bodenständigkeit, wo ich da sagen würde, aber auch ich glaube auch manchmal so diese grenzenlose Selbstüberschätzung. Also einfach keine Angst vor irgendwas zu haben und zu sagen, ja, ich nehme das jetzt an und mache das. Also das kriege ich hin.
Weil das hast du ja gerade beschrieben, in Kombination mit trotzdem, du hast es Bodenständigkeit genannt, aber einfach auch Lernbereitschaft und sich was sagen lassen. Ne, und zuhören und nicht reinzugehen und zu sagen, ja, also sich zuzutrauen, aber dann zu sagen, guck mal, hier ist ein Profi, von dem lerne ich was, dem höre ich zu und nicht diese Eitelkeit zu haben, hier alles besser zu wissen.
Ich habe, und das mache ich heute noch nicht, ich nehme für mich überhaupt nicht den Anspruch, alles zu können, sondern ich habe an der richtigen Stelle die richtigen Leute, mit denen ich in einem Austausch letztendlich zu guten Ergebnissen komme. Und ich kann, und das ist, glaube ich, hoffe ich, eine Eignung, die ich halt auch habe, ich kann auch die Leistung anderer gelten lassen. Egal, ob die jetzt auf meiner Hierarchieebene sind, ob die drunter sind, ob die drüber sind. Ich bin keiner, der sagt, das war ich, sondern es waren immer wir. Und das hilft natürlich in Summe auch eigene Schwäche, die man definitiv auch in meiner Position mehr als genug hat, die halt auch auszugleichen über die Stärken derer, mit denen man zusammenarbeitet.
Ich glaube, das ist landläufig auch tatsächlich einer der großen falschen Vorstellungen und Bilder von einer Führungskraft, dass viele Menschen einfach irgendwie im Kopf haben, an der Meinung sind, die müssen immer alles wissen, unerschütterlich sein sozusagen, vorne weggehen, die müssen hier Bescheid wissen, denen darf keiner was vormachen, ja, so. So, das ist die Führungskraft, ja, aber was du ja gerade beschreibst und auch lebst, ist ja eigentlich was ganz anderes.
Ja, ich hoffe, dass das meine Mitarbeiter auch so erleben. Zumindest ist das so ein bisschen Philosophie von mir, das halt auch rüberzukriegen und die Leute im Prinzip zu befähigen, dass sie ihre beste Leistung bringen können. Und wie gesagt, die beste Entscheidung, die werden nicht ganz oben getroffen, oftmals, sondern die werden dort getroffen, wo die Fachkompetenz und der Sachverstand letztendlich auch ist. Und ich sage auch oft zu meinen Mitarbeitern, wisst ihr, wenn ich euch frage, wie soll ich es denn machen? Dann erzählt ihr mir das, was ihr mir geben wollt an Informationen. Ihr wisst viel mehr, wie das, was ihr mir geben wollt. Ihr gebt mir genau das, dass ich eh in die Richtung entscheide, wie ihr das euch vorstellt. Dann könnt ihr es doch selber machen. Braucht ihr mich doch nicht zum Entscheiden. Ja. Ich helfe gern, das ist keine Frage. Ja. Aber eigentlich könnt ihr es doch viel besser wie ich.
Das Spiel müssen wir nicht spielen.
Das Spiel müssen wir nicht spielen, oder? Und das hilft. Das ist schwer. Das ist schwer für junge Fahrende, für junge Mitarbeiter, das am Anfang zu machen, zu sagen, ja, hey, der will wirklich, dass ich entscheide. Ja. Und wenn ich zu dem gehe, der entscheidet nicht für mich. Ja. Früher hat man gesagt, das ist ein Entscheidungsvermeider. Der ist nichts als Führungskraft. Ja, ja. Heute, glaube ich, förderst du damit halt einfach die Entwicklung deiner Mitarbeiter. Ich habe junge und echt gute Mannschaft. Und ich glaube, dass man da einfach am Schluss viel, viel bessere Ergebnisse rausbringt. Mhm. Meine Überzeugung. Ja. Gibt sicher auch andere Einstellungen, aber meine Überzeugung ist das.
Ja, und dein Erfolg gibt dir recht, wie ich finde.
Ja, ich glaube, das hat bisher ganz gut funktioniert.
Ja. Ja, nach so einer Bilderbuch-Karriere und so einer schönen Beziehung zum Unternehmen, hast du dir da überhaupt irgendwann mal die Frage gestellt, dein Glück noch woanders zu suchen? Also vielleicht sogar in der Selbstständigkeit oder dem anderen Unternehmen? Oder war das immer alles nie die Frage?
Nee, Selbstständigkeit war für mich nur selten, sage ich mal, in der Gedanke. Aber ich habe schon Zeit gehabt oder ich habe mich auch mal weggeworben gehabt, nochmal woanders unterschrieben gehabt, weil mir klar signalisiert wurde von dem damaligen CEO, dass ich den nächsten Weg vom Abteilungsleiter zum Hauptabteilungsleiter nicht machen werde. Mhm. Und nachdem das so klar kommuniziert war, war für mich eigentlich klar, okay, meine Lebensplanung ist eine andere. Mhm. Und wenn ich es hier nicht schaffe, dann muss ich woanders hingehen. Und war ziemlich frustriert zu der Zeit darüber, dass ich diese Chance nicht kriegen sollte. Mhm. Und habe dann einen Anruf von einem Ex-Kollege gekriegt, der sich wegentwickelt hatte, und habe dort dann auch einen Arbeitsvertrag unterschrieben, weil Perspektive bei EWM Papst war halt für mich nicht da. Mhm. Und dort habe ich ziemlich schöne Erfahrungen eigentlich gemacht, wie ich habe vorhin schon mal in Herrn Sturm erwähnt. Und der hat dann 2 Wochen, nachdem meine Kündigung auch bei meinem Unternehmen war, hat er mich zu sich rufen lassen und hat gesagt, Alter, das gefällt mir nicht. Dann sag ich, was gefällt Ihnen nicht? Das gefällt mir nicht, was ich da von Ihnen höre. Sag ich, was hören Sie denn? Dann sagt er, ja, dass ich weggehen will und was denn die EWM tun kann, dass ich mich anders entscheide. Und dann habe ich ihm gesagt, dass es für mich halt meine persönliche Lebensplanung einfach gewisse Schritte sieht, und die kann ich hier nicht machen. Und dann ist natürlich eine Veränderung, sage ich mal, der normale Schritt, oder ich muss mich damit abfinden, dass es so ist, und dazu bin ich zu jung. Mhm. Und er hat es dann geschafft, mich davon zu überzeugen, mit meinem zukünftigen Arbeitgeber nochmal zu sprechen. Und das Schöne war, das war ein Mitarbeiter, der bei uns lange Jahre im Vertrieb als Führungskraft gearbeitet hat, der dort dann Geschäftsführer war. Und dann habe ich gesagt, Michael, der Sturm hat mich angesprochen und mich gefragt, was sie tun könnte, dass ich da bleiben kann. Und ich stehe definitiv zu meinem Wort. Wenn du sagst, ich muss kommen, dann komme ich. Aber denk selber drüber nach, wo du gegangen bist. Mhm. Wie hättest du dich gefühlt, wenn der Senior dich fragt, bleibst du da? Mhm. Wie hättest du dich entschieden? Und er sagt, du willst bleiben. Sag ich, ich würde es gern versuchen, ja. Und dann sagt er, ja, dann nehme ich deinen Arbeitsvertrag und schmeiß ihn in den Mülleimer. Und du kannst dort bleiben. Und ich habe dann meinen Chef damals, den Herrn Borstock, gefragt und gesagt, wissen Sie, für mich ist eins wichtig, wie gehen denn Sie mit dem illoyalen Mitarbeiter um? Also ich habe mich definitiv wegbeworben, ich habe Ihnen eine Kündigung gegeben. Viel mehr Illoyalität, sage ich mal, kann man eigentlich nicht zeigen. Und er hat dann gesagt, und das hat mich sehr gefreut, er hat gesagt, Mensch, ich fange doch jetzt nicht wieder mit dem Jungen an und versuche den zu entwickeln, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie da bleiben würden. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, dann mache ich das. Und ich habe es nie bereut. Mhm. Also ich habe ja meiner Mannschaft, die ich schon informiert hatte, dann auch sagen müssen, ich mache eine Rolle rückwärts.
Wahnsinn, krass.
Das sind so Dinge, wo man dann auch lernt.
Wahnsinn.
Aber es ist alles sauber gelaufen. Ich bin ultra dankbar dem Unternehmen, dass es mir die Chance gegeben hat, mich nochmal zurückzuholen. Ich bin dankbar, dass er mich gefragt hat, was kann man tun. Und ich habe jetzt nicht nochmal vor, vielleicht einen Wechsel vorzunehmen, aber man weiß es nie.
Nee, ja, da bist du noch zu jung, um schon an die Rente zu denken.
Ja, nee, ich mach mein Geschäft einfach auch extrem gern, und das Unternehmen ist einfach, das steckt da im Herzen, und ja, schön, wenn ich dort am Schluss auch mal irgendwann in Rente gehen durfte. Aber das hat noch ein paar Jahre Zeit. Also ich bin noch nicht so nah dran, dass ihr jetzt sagen könnt, jo, es langt schon, oder ich habe keine Lust mehr. Dazu sind die Menschen auch zu wertvoll letztendlich, mit denen ich zusammenarbeiten darf.
Stark, stark. Ah, nochmal eine sehr schöne Geschichte, die auch nochmal so zeigt, dass da irgendwie ziemlich wenig Ego drin gesteckt ist. Ne? Allein die Tatsache, dass man wieder zu seinen Mitarbeitern gehen muss und sagen, ja, Leute, doch nicht.
Ja. Also. Ihr habt euch zwar schon gefreut, aber leider.
So. Okay. Ja, stark, stark, stark. Stark, okay, aber lass uns mal so zu einem Punkt kommen. Irgendwann mal hast du ja dann doch gesagt, ein bisschen was nebendran brauchst du noch, oder irgendwas hat dich gereizt, und du bist mal auf die Idee gekommen, mit ein paar anderen so einen Verband zu gründen.
Das ist nicht ganz richtig. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, sondern Michael Stocker und Andreas Feilschifter sind auf die Idee gekommen, ihr Unternehmen, damals die Indocom, in einen Verband zu überführen, um einfach ihre Idee von einer Plattform für Industrieunternehmen und Kommunikationsagenturen letztendlich auch den Fortbestand zu sichern. Und die haben ein paar Enthusiasten gesucht, ein paar Verrückte vielleicht auch, die sich dort als Vorstand für so einen neuen Verband oder einen Verein zur Verfügung stellen und sage, ja, das ist eine echt gute Idee. Wir kriegen bis heute kein Geld, und das ist auch gut so. Mhm. Aber wir haben damals den Bundesverband Industriekommunikation miteinander gegründet, aber die Grundidee, die würde ich nie für mich in Anspruch nehmen. Das waren andere, die da tatsächlich die Idee gehabt haben. Aber sie haben ein ganz gutes Händle gehabt für die vielleicht den Verband mal entwickeln können. Und zwischenzeitlich ist es der größte Kommunikationsverband in Deutschland von der Unternehmen her. Wir haben sehr viele Unternehmen von der Industrieseite und sehr viele Agenturen, professionelle Agenturen bei uns im Verband. Wir haben auch dort eine sehr bodenständige Entwicklung genommen. Ich habe früher mal gesagt, na, es ist mein Verbändle. Mhm. Zwischenzeitlich ist es ein richtiger Verband, also mit über 220, 230 Mitgliedern zwischenzeitlich. Das war so ein Nebenschauplatz, wo wir aber, also ich und die Vorstandskollegen oder die Vorstandskollegen und ich, tatsächlich vieles von dem, was wir in der Erfahrung haben, einfach auch in den Verband eingeben können. Und ich kann mich erinnern, die erste konstituierende Sitzung, da ging es darum, was kann denn so ein Verbandsmitglied, was kann denn das für einen Beitrag bezahlen müssen? Und dann kamen ganz viele, ja, wenn da so große Unternehmen wie die EBM und der Bosch und so, wenn die dann da drin sind, das müssen mindestens 10.000, 15.000 Euro sein, die bezahlen müssen. Und ich bin hingestanden und habe gesagt, Leute, ein Industrieunternehmen wird im Marketingfuzzi nie einen Verbandsbeitrag von 10.000, 15.000 Euro genehmigen. Das ist Vorstandsentscheidung. Mhm. Das wird er nicht tun. Wir müssen mit dem Mitgliedsbeitrag in eine Region gehen, wo der Vorstand sagt, Marketing, das kriegt der, das ist sein Spielgeld, da diskutiere ich gar nicht mit dem. Mhm. Und so haben wir es dann auch angefangen, mit, ich glaube, zwischen 12 und 1.500 Euro angefangen. Und da habe ich ja gesagt, das ist trotzdem Vorstandsentscheidung, und das ist der erste Beitrag, den ein Industrieunternehmen wieder streicht, wenn es ihm schlecht geht. Mhm. Aber da sagt ein Vorstand, ach, das tut uns nicht weh, das können sie machen. Und das war, glaube ich, die wichtigste Entscheidung, um auch die Entwicklung zu nehmen und die Industrieunternehmen auch in den Marketingverband Bundesverband Industriekommunikation zu bekommen. Denn eigentlich hat der Industrieunternehmer davon gar nichts, wenn der Chef da drauf guckt. Sagt er, was soll ich in einem Marketingverband? Was für ein Quatsch. Ja. Wir haben die besten Produkte, wir sind die Innovationsführer, wir haben die besten Entwickler. Wir brauchen doch eigentlich das Marketing gar nicht.
Ja. Ja.
Also, mal.
Das ist die klassische Denke. Ja, ich glaube, wir sind uns beide einig, dass sich das seit einigen Jahren und in Zukunft noch stärker ändern wird. Aber das ist klar, die klassische Denke von einem produzierenden deutschen Unternehmen.
Richtig. Ja. Und daran arbeiten wir auch, dass sich das verändert.
Ja.
Ja. Und dann haben wir das tatsächlich so gemacht, und ich glaube, 5 der 6 Startvorstände sind immer noch dabei. Also die am Anfang gesagt haben, ja, machen wir, wird schon nicht so viel Geschäft sein. Mhm. Aber zwischenzeitlich hat der Verband der Geschäftsführung, ist, wie gesagt, kontinuierlich am Wachsen. Wir haben es sehr praxisorientiert aufgestellt. Also die Unternehmer, die dort im Verband aktiv sind, die sind auch immer mit, also es geht keiner von einer Veranstaltung weg und hat nicht irgendwas dazugelernt. Mhm. Und zwar aus der Praxis raus dazugelernt, nicht irgendwelchen Theorie Shishi, sondern tatsächlich von den anderen lernen. Ich sage mal, wir haben von den besten Lernen immer gesagt, und was wir auch versucht haben, von Anfang an klarzustellen, wenn eine Akquise-Tätigkeit einer Agentur zu einem Industrieunternehmen auf unserer Veranstaltung stattfindet, gibt es einen Warnschuss und dann gibt es eine Kündigung. Weil wir sind kein Akquiseverband, wir sind ein Verband, der sich auf der Fachebene austauscht. Mhm. Also wo die Industrieunternehmer die Dienstleistung der Kommunikationsdienstleister in Anspruch nehmen sollen, aber eben aus Eigenantrieb raus, weil sie einfach geile Projekte gesehen haben und dann sage, hey, mit dem muss ich zusammenschaffen. Ja. Ja. Und letztendlich sitzt doch Industrie und Agentur immer im gleichen Boot.
Ja.
Geht's der Industrie schlecht, geht's der Agentur schlecht, weil deren Honorare gehen zurück. Mhm. Also sind doch die Agenturen definitiv verpflichtet, eine gute Kommunikationsdienstleistung für die Industrieunternehmen zu machen, denn nur dann können die erfolgreich sein. Also sitzen wir doch im gleichen Boot und rudern auch miteinander in die gleiche Richtung. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dass man auch als Industrieunternehmen, ich kann die Marketingabteilung noch so groß machen, ich brauche Spezialisten, die mir bestimmte Themen einfach lösen, die mir da helfen, die einen Wissensvorsprung haben, die einen Erfahrungsvorsprung haben, die brauche ich einfach, sonst kriege ich keine so gute Leistung hinterher raus. Ja. Auf der anderen Seite tue ich mir sehr schwer mit Honoraren, Budgets, wo ich sage, ich vergleiche sie mal ein bisschen, wenn man sich ein Einfamilienhaus bauen möchte. Mhm. Und man hat für dieses Einfamilienhaus 500.000 Euro. Mhm. Und diese 500.000 Euro, die will ich am Schluss ja eingesetzt haben. Ich möchte 4 Wände haben, ich möchte Türe drin haben, Fenster drin haben, soll auch noch gut aussehen. Und jetzt habe ich einen Architekt, der für seine Leistung schon mal 350.000 Euro aufruft, dass er eine geile Idee hat. Dann denke ich mir, okay, jetzt habe ich 350.000 Euro ausgegeben, jetzt habe ich nur 150. Es wird wohl doch nicht mein Traumhaus werden. Und auch diese Denke muss ich natürlich bei unseren Dienstleistern einstellen, dass der Anteil dessen, was die Realisierung kostet, und der Anteil dessen, was der geistige Leistung spricht, der muss trotzdem in einem vernünftigen Verhältnis sein. Und da hat der ein oder andere auch Bruderhaftung verloren in den letzten Jahren. Das verändert sich. Ich glaube trotzdem, dass man es braucht. Und es gibt halt normale Tondachziegel oder es gibt Betondachziegel. Und wenn ich Tondachziegel brauche, brauche ich halt auch einen Hersteller, der das richtig gut kann. Das ist Dach noch verdicht. Und ich glaube, da haben wir ein Riesenpotenzial an kreativen Kommunikationsdienstleistern, die uns einen super Job machen können und die uns echt helfen können, diesen klassischen Maschinenbau, diese klassische Unternehmen im Prinzip auch voranzubringen. Ja. Und ich glaube, die Magie steckt da drin, wie man das eben zusammenkriegt. Also ich versuche immer für Mann zu sagen, ich brauche keinen Dienstleister, der für mich denkt. Ich brauche einen, der mit mir denkt. Also der mir zuhört, der mir das Spiel hinhält, der mir Tipps gibt, dann kriegt man miteinander gute Ergebnisse hin. Und ich habe in der Vergangenheit, glaube ich, immer ganz gutes Händle gehabt, solche Menschen auch zu finden und solche Charaktere auch zu finden. Da haben wir ziemlich gutes Portfolio. Und die sind Gott sei Dank auch alle EBVIK. Insofern können auch andere Unternehmen wunderbar von
profitieren. Ja, klasse. Das ist stark. Vielleicht gib uns dann mal, dass wir da einmal ganz kurz noch einen Einblick, wie das dann ist. Es gibt 90 Mitarbeiter weltweit im Marketing. Jetzt als einen Mittelständler, der Jetzt bin ich nicht gut vorbereitet, aber ich glaube inzwischen auf jeden Fall eine knappe Milliarde Umsatz macht. Ist das richtig, oder? Ihr kommt da irgendwann ran?
Du bist wirklich nicht gut vorbereitet. Nee, wir machen knapp über 2 Milliarden Umsatz.
Knapp über 2 Milliarden, okay.
Ja.
In dem Podcast, also zu meiner Ehrenrettung interessiert mich ja immer der Mensch, nicht das Unternehmen. Von daher bereite ich mich nicht so vor, aber ja gut, also. 1 Milliarde unterschlagen, ja, der Vollständigkeit aber 2 Milliarden. Okay, wie seid ihr da aufgestellt? Mit wie vielen Kommunikationsagenturen arbeitet ihr das als IBM Papst dann zusammen?
Wir arbeiten mit, ich möchte jetzt die Anzahl gar nicht sagen, weil ich könnte es dir halt wirklich sagen. Mhm. Es sind unterschiedliche Spezialagenturen. Also wir haben Agenturen, die so uns im Hinblick auf 3D-Animationen oder Animationen beraten. Wir hatten früher eine Lead-Agentur, die eigentlich alles gemacht hat. Mhm. Das hat sich verändert. Die Agentur hat immer noch einen sehr starken Anteil, ist aber sehr stark Richtung Digitalunterstützung für uns unterwegs. Wir haben einen Dienstleister, der sich im Prinzip um Content kümmert. Klassische PR-Agentur früher. Mhm. Zwischenzeitlich ist das eine richtige Content-Maschine geworden und wir ziehen ganz viele Inhalte auch aus unserer früher klassischen Fachpressearbeit. Da ziehen wir heute ganz viel Content für unsere Vermarktungskampagne letztendlich raus. Wir haben einen Spezialdienstleister, der sich nur um Videopräsentationen kümmert, um Videoproduktionen, die halt dann auch ein entsprechendes Niveau haben. Man könnte ja meinen, hier mit diesem Handy könnte man wunderbar Videoproduktionen machen, kann man, aber das sieht halt anders aus, wenn das unser beratende oder unsere begleitende Agentur macht. Das sieht nämlich dann ein richtig nahe Film aus. Wir haben im Bereich digital sowohl Agenturen, die uns bei den digitalen Werbeformen unterstützen, die richtige Plattform letztendlich auch anzuzapfen. Also das hat sich verändert. Das ist nicht mehr in der Hand von einer, ich sag mal, großen Kommunikationsagentur, sondern es sind viele spezialisierte, kleinere Dienstleister, die aber halt ein ganz klarer USP für uns letztendlich haben. Und wir entwickeln uns auch oft, oder die Unternehmen oder die Agenturen entwickeln sich auch oft mit uns zusammen dann weiter. Mhm. Also letztendlich entscheidet ganz oft tatsächlich die Idee, die da kommt, ob man dann mal mit dem arbeitet oder ob man mal mit dem zusammenarbeitet. Mhm. Aber das hat sich in den letzten Jahren tatsächlich massiv verändert. Nämlich den einen Partner, der alles macht, hinzu viele Partner und viele unterschiedliche Spezialaufgaben für spezielle Kanäle.
Ja, das ist super spannend und das interessiert mich an der Stelle auch für unsere Hörerinnen und Hörer genau, weil ich einfach glaube, dass das ein Bereich ist, der aktuell, ja, wenn es irgendwie eine Aktie wäre, komplett unterbewertet ist sozusagen und in den nächsten Jahren sich enorm entwickeln wird und da sich enorme Chancen für Selbstständigkeiten, für Unternehmen und so weiter ergeben werden. Diese ganze Industriekommunikation, die Marketingabteilungen oder das Marketing, die nicht stattgefunden hat, abgesehen vom Messeauftritt und sag ich mal der Broschüre und den Visitenkarten, ja, und jetzt kommt die Industrie und jetzt macht die digital und die wie du sagst, ne, auch dieser, das fand ich auch so schön, dass du sagst, ich will nicht 350.000 Euro für die Idee bezahlen, ja, in deiner Analogie mit dem Architekten, ja, das ist B2C, ne, das sind die großen Werbeagenturen, die dann irgendwie geile kreative B2C-Kampagnen machen, ja, und einfach aufgrund der Genialität irgendwie und der Originalität der Idee B2C-Kommunikation erfolgreich machen. Und das funktioniert halt in B2B nicht und anders. Und deshalb glaube ich, super spannender Bereich. Also ich rufe ja die Leute auch immer auf, ja, macht euch selbstständig, geht gründen, macht was, schaut euch mal den Bereich an. Ich glaube, da geht enorm was in den nächsten Jahren.
Ja, das ist definitiv so. Und wenn wir heute vom Marketing sprechen, dann sprechen wir ja ganz oft im Industriebereich von Marketingkommunikation und vergesse die drei anderen Ps, die wir da in unserem normalerweise in unserem Portfolio haben. Und auch das wird sich, glaube ich, verändern. Das Marketing wird mehr Richtung tatsächlich Marktverständnis sich entwickeln müssen, um wirklich einen Mehrwert zu leisten, dass sich Unternehmen richtig entwickeln können. Also auch dort wird es ein bisschen back to the roots gehen, ja. Und Vertrieb und Marketing getrennt zu sehen, halte ich auch für einen großen Fehler. Ich bin froh, lange Jahre an dem Vertriebsgeschäftsführer gehangen zu sein und eben verstanden zu haben, wie ein Vertrieb letztendlich auch funktioniert, um dann die richtige Entscheidung zu treffen. Jetzt ist es nicht mehr so wahnsinnig schwer. Jetzt weiß ich, wie diese Vertriebsseite tickt, aber am Anfang hat mir das extrem geholfen, eben in der Organisation zu sein, und ich bin auch, ich sag mal, gefühlt die Marketingorganisation ist ein integraler Bestandteil des Vertriebs. Und nur gemeinsam kann man Erfolge letztendlich feiern. Mhm. Und ja, das versuchen wir tagtäglich irgendwie für unseren Laden tatsächlich auch auf Reihe zu kriegen.
Mhm. Cool. Und das hört man. Ja, super. Ich glaube, jetzt haben wir so ein ganz schönes Bild irgendwo so von deiner Karriere, von deiner beruflichen Seite gezeichnet, von dem Papst. Wir wissen, dass ihr jetzt 2 Milliarden Umsatz
haben. Genau, 2 Milliarden.
Ja, also ja, kein schwäbisches Unternehmen sein, wo ihr los ist. Ja, also viel gelernt alle miteinander. Lass uns doch vielleicht mal so ein bisschen auf den Menschen, Kai Alter, eingehen. Wenn du nicht arbeitest, was ist dir dann wichtig?
So wahnsinnig viel Zeit ist da ja nicht mit EBM Papst und BVEK, aber ich bin ein Familie- und Freundesmensch mit 2 Freundeskreise, die wir versuchen zu pflegen, wenn nicht gerade Corona dazwischen kommt, wenn man ehrlich ist. Ich fahre für mein Leben gern Motorrad. Ich bin völlig begeisterter und Zweirad-Junkie.
Also die gemütliche Tour oder die schnellen? Also so die.
Also ich fahre ein bayerisches Motorrad, was fast jeder fährt. Also wenn man sich so auskennt, also ich habe GS seit einem Jahr und ich war ein absoluter GS-Hasser und habe gesagt, ich darf mich nie auf so ein Teil setzen, weil damit kann ja jeder fahren. Und zwischenzeitlich, ich habe eine und muss sagen, ja, damit kann wirklich jeder fahren.
Das macht doch Spaß.
Aber es macht doch Spaß. Du kannst zu zweit, du kannst Urlaub, du kannst Pässe, du kannst alles damit machen. Und ja, ich bin schon sehr viele 100.000 Kilometer mit dem Motorrad unterwegs gewesen. Das ist so meine Passion im Sommer. Und im Winter versuchen wir so 2 bis 3 Wochen wirklich auch Skifahren zu gehen zusammen im Freundeskreis, beziehungsweise auch manchmal nur mit meiner Frau. Und dann haben wir drei Haustiere, 3 Hunde und 2 Katzen. Also wir sind... Wow. Leider nicht mit Kindern gesegnet, sondern haben Ausweichplattform suchen müssen. Haben uns dann für Hunde entschieden. Haben jetzt seit einem Jahr einen Bernersen. Das ist der größte, aber es ist vom Kopf her halt der kleinste. Aber der ist wirklich nur ein Baby und der ist massiv in der Pubertät und versteht auch nicht, dass er nicht fliegen kann, aber er kann halt mindestens auf Kopfhöhe hochspringen. Ist halt auch ganz witzig und das sind so die Dinge. Geh gern laufen, fahr gern mit meinem E-Bike spazieren, wenn halt die Zeit es zulässt. Mhm. Muss man ehrlich sein.
Wie viele Stunden hat ein Arbeitstag ohne Verband?
Mein Arbeitstag, das ist völlig unterschiedlich. Ich fange normalerweise so zwischen 7:30 und 8:30 an zu arbeiten, zu Hause oft etwas früher. Also jetzt mit Corona sitze ich meistens schon um 7:30 am Rechner und versuche um 5:30, 6 aus dem Betrieb zu gehen, oder dass ich um 6:30, 7 daheim bin, esse, dann vielleicht noch Mails mache, dass man das auf jeden Fall, weil es ist schon relativ viel, was man heute dann am Rechner verbringt, wo man halt nicht klassisch arbeiten kann. Und wenn irgendwelche Konzepte gemacht werden müssen, dann ist das eher Wochenendgeschäft. Mhm. So. Da kommst du dann halt nicht umhin, am Wochenende auch mal hinzusitzen und dir wirklich mal 2 oder 3 Stunden Zeit zu nehmen, um mal über ein Vermarktungskonzept oder auch über eine Weiterentwicklung des Marketings des Unternehmens nachzudenken. Und dann kommen natürlich auch immer wieder Ideen, die dann wieder den BVEK betreffen. Aber ich möchte jetzt gar nicht eine Stunde sagen. Ich bin ein Mensch, der, ich möchte nicht von Work-Life-Balance reden, weil ich das für einen Quatsch halte. Es muss ein Life-Balance sein. Das heißt, wenn ich das Arbeite als den schlechten Teil meines Lebens anschaue, dann mache ich relativ lange im Leben was falsch. Deswegen bin ich ein Fan von Life-Balance. Das Arbeite ist integraler Bestandteil meines Lebens und ich mache es extrem gern. Und deswegen unterscheide ich da auch ungern und sage, naja, ich habe jetzt einen 8-Stunden-Tag oder einen 10-Stunden-Tag. Mehr wie 10 Stunden darf ich in Deutschland eh nicht. Also danach ist eh Freizeit. Insofern darf man da auch nicht unterscheiden, sondern das ist halt Lebenszeit, die man doch so gut wie möglich mit sich verbringen sollte, weil man hat nur das eine. Also deswegen bin ich da ein Fan davon zu sagen, naja, Life-Balance brauche ich, ja, Work-Life-Balance. Da ist der Fehler schon in dem, dass ich trenne. Viele Leute müssen es vielleicht auch. Ich muss es Gott sei Dank nicht.
Ja, fairerweise muss man sagen, genau, hätte ich jetzt auch noch angefügt, dass man dann auch irgendwo schon ein bisschen das machen können, darauf muss, was einem auch wirklich ja, Spaß, Freude macht und ein bisschen Herzblut dran ist. Und ja. Sind nicht alle mit gesegnet, wobei ich fest davon überzeugt bin, dass da jeder hinkommen kann. Und jetzt auch deine Geschichte, die wir gerade erzählt haben, ist ja eigentlich auch ein gutes Beispiel. Ja, ja, du könntest doch immer an der Drehbank stehen.
Ich könnte immer noch an einer Fräsmaschine oder einer Drehbank stehen. Das ist definitiv richtig. Und ich habe es selber dann auch in die Hand genommen. Habe, wie gesagt, an vielen Stellen meines Lebens auch Glück gehabt. Die richtige Frau zum richtigen Zeitpunkt gefunden, habe das richtige Unternehmen gefunden, habe das richtige Studium letztendlich gemacht, habe auch Förderer in meinem beruflichen Werdegang gehabt. Das ist nicht alles Eigenleistung. Und wenn das aber alles zusammenspielt, kann man sicher so einen Weg auch machen. Und ich bin jetzt nicht unzufrieden, nicht Geschäftsführer eines Unternehmens zu sein, weil ich glaube, dass dort der Druck doch nochmal eine ganze Ecke stärker ist wie jetzt. Wie jetzt in dem, sagen wir mal, oberen mittleren Management.
Wenn du jetzt einem jungen Menschen, junge Frau, junger Mann, der jetzt irgendwo in der Situation ist, zu sagen, okay, ich weiß jetzt nicht so richtig, was ich mit meinem Leben anfangen soll, beruflich, was für Tipps würdest du dem oder derjenigen geben für eine Bewerbung bei EBM Papst?
Das ist eine echt gute Frage. Ich würde ihm auf jeden Fall den Tipp geben, nicht den Eindruck zu machen, ich kann alles, ich weiß alles, ich bin der Allerbeste, sondern eher den Eindruck zu machen, ich habe gute Basis. Und da will ich jetzt drauf aufbauen, was lernen und will auch mich entwickeln. Dann glaube ich, hat man eine sehr gute Chance, im Unternehmer super gut anzukommen und auch sich zu entwickeln. Ich würde in einem Gespräch versuchen, einem jungen Menschen auch zu sagen, glaub dem Professor nicht alles, was er dir sagt, dass du der Beste bist und dass die Wirtschaft auf dich genau jetzt gewartet hat, sondern geh ein bisschen demütiger an die Aufgabe, ins Arbeitsleben einzusteigen rein und sag, hey, ich habe hier einen tollen Zettel, mehr ist es aber auch nicht, es ist nicht mehr wie eine Eintrittskarte und jetzt gebt mir eine Chance und lasst mich entwickeln und leistet erstmal, bevor ihr fordert. Das wird sich auch am Ende auszahlen, weil viele Junge vom Studium kommende geben sich gar nicht die Chance zu lernen, sondern meinen sofort in Verantwortung gehen zu müssen und auch ich sag mal, Personalverantwortung ist das, was dann in dem Fall wichtig ist. Und man glaubt gar nicht, und das habe ich selber zu der Zeit auch nicht geglaubt, wo ich angefangen habe, wie sich die Challenges potenzieren, wenn man auf einmal Menschen am Hacker hat, die wegen jedem Thema zu dir kommen, ob das ist, die Farbe ist ausgegangen, der Drucker ist leer, es geht mir gerade schlecht oder ich habe diese Aufgabe und jene Aufgabe, ich kann gerade nicht, meine Stunden sind zu viel, meine Stunden sind zu wenig, kann ich mir nicht mehr Aufgabe geben, meine Aufgaben sind nicht adäquat für mich. Das sind alles so Themen. Nehmt euch diesen Stress nicht zu früh vor, sondern lernt erstmal, kommt an im Berufsleben und geht dann euren Weg. Und der Weg kann vielfältig sein. Ich habe damals, wo ich bei der IT in Mulfingen angefangen habe, auch nicht gedacht, dass ich irgendwann mal Marketingleiter bin, weil ich nicht mal gewusst habe, was Marketing ist. Und trotzdem bin ich es geworden und glaube zwischenzeitlich tatsächlich auch ein Profi in dem Business zu sein. Und das würde ich, glaube ich, junge Menschen mit auf den Weg geben wollen. nicht mit zu viel Anspruch auch an sich selber, an die Jobs ranzugehen, sondern sich auch die Chance zu geben, sich zu entwickeln. Und auch Fehler machen, das darf man. Vielleicht nicht zwei oder dreimal, aber einmal. Und das ist völlig normal, das mache ich heute noch.
Mhm. Schön, schön. Ja, ich denke, da können jetzt einige was mit rausnehmen. Kai, wir kommen langsam schon zum Schluss von unserem sehr spannenden Gespräch. Da war schon einiges mit drin. Aber ich habe so noch zwei Fragen für dich, die ich tatsächlich jedem Gast hier im Podcast stelle. Wir steigen einfach ein und steigern uns.
Ja. Okay.
Genau. Also die erste Frage wäre einfach, wenn du mal überlegst, was du so in deinem Leben irgendwo an Büchern, Hörbüchern gelesen hast oder Autoren, die dich in irgendeiner Form beeinflusst haben oder sagst, hey, die haben was mit mir gemacht. Könntest du da ein, zwei Tipps geben?
Ich kann zwei Tipps geben. Also ein Buch hat sehr viel mit mir gemacht. Das war Technische Mechanik 1 in meinem Studium, okay. Weil ich nicht gedacht habe, dass Technische Mechanik mich so fordern könnte und dieses Buch mir so viel Hilfestellung leistet, um mal zumindest das erste Semester zu überleben und zu wissen, jetzt sind es nur noch 7, ich krieg das hin.
Stark.
Und das zweite Buch, was einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat bei mir, ist Hannibal Rising. Praktisch die Vorgeschichte zu Hannibal und zu dem Schweigen der Lämmer. Aha. Das habe ich tatsächlich als Buch mir dann gekauft, weil ich dachte, wie kommt dieser Psycho in diese Lage, in die er gekommen ist? Und wenn du das Buch gelesen hast, verstehst du, warum die Filme dann so sind, wie sie sind. Und das sind so die zwei Bücher, wo ich sage, das eine hat mir fürs Leben wirklich was gegeben, das andere hat mir einfach Angst gemacht. Also das sind so zwei Tipps.
Stark. Cool. Vielen Dank. So, und dann, wie gesagt, ein bisschen steigern. Von der Frage an auch so ein bisschen von der Einflugshöhe, aber tatsächlich die letzte für dich heute. Wenn du jetzt, und das hast du schon so schön gemacht mit der Bewerbung, Menschen, die jetzt in einer, vielleicht auch dank Corona oder wegen Corona oder auch nicht, einfach in ihrem Leben so in einer Situation sind, wenn sie gerade nicht so richtig happy sind, irgendwie ein bisschen unglücklich, unzufrieden. So. Was würdest du aus deinem ganz persönlichen Erfahrungsschatz, ne, vielleicht eine persönliche Strategie, die du auch immer angewendet hast, diesen Menschen raten, um da so ein bisschen rauszukommen aus dem Loch, irgendwo mehr in wieder Richtung Zufriedenheit, selbstbestimmterem, glücklicheren Leben?
Das ist schon nicht einfach zu beantwortende Frage. Da bin ich ganz ehrlich. Ich für meinen Teil versuche auch in kritische und schwierige Situationen das Positive zu sehen. Beispielsweise beim Tod meiner Eltern war für mich klar, dass ich sie trotzdem an meinem Leben weiter teilhaben lasse, wenn sie da sind. Und erinnere mich halt einfach heute noch sehr gerne an die tolle Momente, die man gemeinsam gehabt hat und nicht an die schlechte. Und ich vergesse ziemlich schnell, wenn mir was Blödes passiert ist. Also wenn ich was Negatives erlebt habe, das bleibt bei mir Gott sei Dank nicht lang. Ich spüre den Schmerz nicht lang. Ich bin zwar hochgradig emotional und flippe auch aus. Mhm. Das ist aber einen Tag später schon vorbei. So habe ich mir beispielsweise, wenn ich mich im Geschäft mal richtig über einen Mitarbeiter geärgert habe, bin ich nicht zu dem hingegangen und habe es ihm gleich gesagt, sondern habe einen Tag oder Nacht drüber geschlafen und bin dann am nächsten Tag nimmer hin, weil es überhaupt nicht mehr wichtig war. Und das ist das, was ich den Leuten an der Stelle nur geben kann. Die Situation tut weh vielleicht, aber es kommt auch eine neue Situation, die wird hoffentlich Besseres bringen. Und da kann ich nur jedem eigentlich wünschen, dass er das dann auch annehmen kann und nicht denkt, oh Gott, schon wieder was Schlimmes, schon wieder was, sondern einfach dann die positiven Dinge auch als positive Dinge wahr und annehmen.
Das waren noch zwei wunderbare Tipps. Kai, ich bedanke mich bei dir von ganzem Herzen für das tolle Gespräch. Wirklich ganz, ganz, ganz tolle Story, eine tolle Karriere, inspirierend. Ich wünsche dir ganz persönlich und natürlich für dein Unternehmen, für deine berufliche Karriere alles, alles Gute.
Ja, danke. Und danke für die Zeit, die du in mein Leben gesteckt hast.
Sehr, sehr, sehr gerne.
Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg.